D-Radio Wissen. Netzbasteln. Mit Moritz Metz.
Avec hier dein Sonntag mit Bones um genau 11.10 Uhr und 49 Sekunden. Das heißt, es wäre gleich 11 nach 11 am 1.1. Das wäre schon eine schöne Schnapszahl, aber nach Schnaps ist uns vielleicht jetzt nicht gerade zumute. Deshalb was Vernünftiges hier im Netzbasteln, in der Netzbastelstunde, in der ersten Netzbastelstunde in diesem Jahr 2017. Einen guten Vorsatz für das Jahr 2017, ja. In der ersten Netzbastelausgabe des vergangenen Jahres, da haben wir ja schon gute digitale Vorsätze umgesetzt. E-Mails verschlüsseln könnt ihr nachhören im Podcast aus 2016. Gibt's auch immer noch auf dradiowissen.de zum Beispiel oder bei iTunes oder Spotify. Diesmal empfehlen wir euch, macht mehr Backups und zwar sichere Backups und wir zeigen euch natürlich auch, wie einfach das geht. Guten Morgen und ein frohes neues Jahr, lieber Netzbastler Moritz Metz in Berlin.
Guten Morgen Sebastian, gutes neues Jahr an euch alle.
Warum hast du das Thema ausgewählt?
Ja, Backups sind einfach sehr wichtig. Ich helfe manchmal noch Verwandten, Freunden oder Kollegen, wenn sie Computerprobleme haben und das mit Abstand grauenvollste ist wirklich, wenn wichtige Daten verloren gehen. Also dann ist man plötzlich so, das ist ja so virtuell alles und dann ist man plötzlich voll auf den analogen Boden zurückgeworfen. Aber es gibt ja auch den Spruch, kein Backup, kein Mitleid.
Ziemlich harter Spruch, aber ich kann es schon so ein Stück weit nachvollziehen. Ich erlebe es leider auch immer wieder und ich mache seit Jahren brav Backups. Aber man kann ja sagen, was man will. Es passiert einfach immer wieder.
Genau, und ich habe auch wirklich weniger Mitleid mit Leuten, die sehr, sehr konsequent darin sind, keine Backups anzulegen und dann einfach alles verlieren. Das ist echt hart, aber selber schuld. Backups sind einfach Bürgerpflicht, würde ich sagen.
Und ich glaube, es hat jeder schon mal in seinem Freundeskreis irgendwie den Fall gehabt, irgendwie wenn das Handy verloren ist, alle Kontakte sind weg oder die Speicherkarte mit allen Urlaubsfotos aus den letzten 8 Jahren oder sowas. Oder so diese Worst-Case-Szenarien, der Laptop mit der Masterarbeit und dann kein Backup.
Aua, ja.
Also ihr seht, das ist ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema und die typischen Gründe, weshalb man keine Backups macht, das ist ja oft, dass man nicht genau weiß, wie es geht oder es nervt, dass man irgendwas anklemmen muss oder es zu teuer ist. Aber ist es wirklich so?
Ja, naja, also man braucht zum Beispiel eine externe Festplatte und das ist nicht so teuer. So eine 2,5 Zoll Festplatte, die kein Netzteil braucht, gibt es ab 60 Euro mit einem Terabyte. Man kann auch 2 Terabyte nehmen für 80 Euro. Die tut's vollkommen. Und auch für 30 Euro kriegt man schon richtig große USB-Sticks mit 128 GB Speicher. Also heute ist das viel. Wenn wir uns die Sendung in 10 Jahren anhören, dann werden wir lachen. Aber da passt heutzutage auf jeden Fall noch sehr viel drauf. Und Problem natürlich, solche Hardware-Speicher kann man vielleicht gar nicht 10 Jahre aufheben. Die Haltbarkeit ist da immer begrenzt. Da muss man dann natürlich umkopieren. Aber es gibt auch Online-Speicher. Der ist oft gratis und auch sehr einfach zu nutzen, aber eben dann unverschlüsselt.
Aber auch dazu hast du gleich noch einen Tipp zum Thema unverschlüsselt. Erstmal zum Thema Hardware-Backups. So eine Festplatte, die habe ich natürlich auch zu Hause rumfliegen, aber ja, da nervt es natürlich dran zu denken, sie dann auch anzuschließen und naja, das dann wirklich irgendwie, schafft man dann mal alle Monate mal, dann von Hand rüberziehen und so, ne?
Genau, das Gute, die gute Nachricht zum 1.1. ist, einfache Backup-Programme sind eigentlich in allen Betriebssystemen, die man so hat, verbaut.
Okay, erklär mal.
Also wenn man Windows 10 benutzt schon, dann ist es versteckt unter Start, Einstellungen, Update und Sicherheit, Sicherheit. Also es ist nicht ganz logisch, aber da ist es eben. Bei Windows 7 habe ich nachgelesen, ist es Systemsteuerung, Sicherheit, Sichern und Wiederherstellen. Da kann man auch so einen Zeitplan einrichten, dass einmal pro Woche gemacht wird und so weiter. Und am einfachsten muss ich jetzt sagen, ist es für mich gewesen am Mac. Da gibt es das Programm Time Machine für Backups, das ist ziemlich komfortabel. Da geht es einfach los, wenn man die Festplatte einsteckt und macht ja da Backups.
Und dann gibt es ja noch diese Flut von Backup-Programmen von Drittanbietern, die Sachen automatisch auf eine Festplatte ziehen. Was würdest du da empfehlen?
Also das ist jetzt eine ganze Liste, die haben wir auch auf dradiowissen.de gestellt. Muss man sich also jetzt die Namen nicht unbedingt merken. Ich habe die jetzt auch nicht alle groß getestet aus einem. Ich würde sagen, Back4Sure ist gut von einem Programmierer aus Deutschland namens Ulrich Krebs. Das gibt es aber nur für Windows. Das kopiert Sachen eben einfach schön auf eine Festplatte und guckt, was sich verändert hat. Syncovery, das ist gut, das nutze ich auch. Das macht das Gleiche, gibt es für alle Systeme, kostet aber nach einer fast unendlich langen Testphase 30 Euro. Und dann gibt es auch noch den Unison File Synchronizer, der ist Open Source und auch beliebt, aber vielleicht vom Interface nicht ganz so schick.
Also sieht nicht so hübsch aus. Lässt sich dann nicht so einfach bedienen auch dadurch oder kommt man klar?
Ich glaube, man kommt klar.
Okay. Braucht ihr euch jetzt nicht alles zu merken, was Moritz da gerade gesagt hat? Er hat es gerade auch schon gesagt. Wir haben die Programme nochmal verlinkt auf dradiowissen.de. Könnt ihr nochmal draufschauen. So, aber wenn jetzt alles gesichert ist, wie sollte man denn so eine Festplatte behandeln, auf der Daten liegen?
Vorsichtig. Also man sollte sie unter konstanten Temperaturen aufbewahren, also nicht unbedingt auf dem Balkon und trocken. Man sollte nicht unbedingt Lautsprecher in der Nähe haben, weil Magneten, also nicht unbedingt auf dem Lautsprecher stapeln so ungefähr. Mhm. Und man sollte sie auch nicht noch rumschleppen oder zum Nagel in die Wand einschlagen verwenden und nicht mit zu Freunden schleppen oder in die Uni. Erschütterung ist schlecht und natürlich kann sie auch verloren gehen. Mhm. Und Diebstahlsicherheit ist auch nicht unbedingt gegeben in der Schreibtischschublade, vielleicht eher noch im Kleiderschrank, wobei ich glaube, dass Einbrecher heute auch noch bei den Socken gucken, ob man da Wertgegenstände versteckt hat.
Wie hast du das so bei dir zu Hause alles gelöst oder in deinem Büro?
Ja, ich habe hier im Büro, also hier im Radiobüro, im Studio eine Festplatte unter den Tisch geschraubt, diebstahlsicher.
Geschraubt?
Da ist dieses Time-Machine drauf. Ja, wirklich. Das synkt dann immer, wenn ich sie anschließe, automatisch. Aber das Hauptbackup ist auf so einem Netzlaufwerk zu Hause. Das ist in einem verschlossenen, belüfteten Kasten an die Wand geschraubt. Das ist übrigens der Kasten von diesem Barfahrrad aus Netzbastel 29. Das ist so ein Kasten, der aus Holz.
Wer erinnert sich nicht?
Genau, da sind zwei identische Festplatten eingebaut, das heißt RAID in diesem Laufwerk. Mhm. Und die speichern genau die gleichen Daten, also zwei große Festplatten speichern die gleichen. Und wenn eine kaputt geht, habe ich dann immer noch die andere Festplatte. Und die Festplatten, die tausche ich alle paar Jahre aus und deponiere die alten dann bei Verwandten, also bei meiner Familie. Und das Wichtigste speichere ich auch nochmal verschlüsselt bei einem Provider in Nürnberg.
Okay, das klingt schon sehr, sehr, sehr komplex, was du dir da so zusammengebastelt hast.
Ja, es ist mehr oder weniger nach der sogenannten 3-2-1-Regel.
Aha.
3 heißt, von den Daten sollten zumindest 3 Kopien existieren, also Original auf dem Computer und dann noch 2 zusätzliche Backups. Okay, Häkchen. 2 von dieser 3-2-1-Regel sollen 2 verschiedene Technologien verwendet werden, also zum Beispiel Festplatte oder Cloud oder USB oder was, habe ich auch, Häkchen. Und 1 der Backups soll an einem anderen Standort sein, das habe ich auch.
3-2-1. Könnt ihr euch schon mal merken, die Radio Wissen hier beim Netzbasteln in deinen Sonntag und wir haben einen großen Vorsatz fürs Jahr 2017. Bessere, regelmäßigere Backups machen vom Computer, vom Smartphone ist gar nicht so schwierig. Und gleich nach der Musik fangen wir dann an mit unserem persönlichen Backup-Plan und auch mit eurem natürlich. Die Links und ein paar Screenshots von den Programmen, die könnt ihr euch jetzt schon mal angucken auf deradiowissen.de.
Basteln, frickeln, selber machen. Mit unserem Netzbastler Moritz Metz.
Kein Backup, kein Mitleid, das sagen die harten Nerds. Aber naja, so schaut's einfach mal aus. Ne? Wenn wir immer mehr von unseren Besitztümern in digitale Files reinstopfen, dann sind wir auch dafür verantwortlich, dass unsere Daten irgendwo gut lagern, dass sie gut gesichert sind und am besten wirklich möglichst sicher. Also vor Verlust zum Beispiel, auch vor Überwachung. Und deshalb sorgen wir heute hier im Netzbasteln am 01.01.2017 dafür und fassen unseren ersten guten Vorsatz, bessere Backups machen. Und zwar solche, genau, die einfach im Hintergrund laufen, sodass wir einfach nicht drüber nachdenken müssen. Sonst, sind wir mal ehrlich, verteilen wir es eh wieder. Oder Moritz?
So schaut's aus, zeigt zumindest die Erfahrung.
Du hast gerade gesagt, Festplatten und Sticks, die können kaputt gehen. Deshalb gibt es so Doppelfestplatten oder auch noch besser Online-Speicher, dann mit einem einfachen Programm kombiniert. Zum Beispiel Dropbox, kennt wahrscheinlich fast jeder, ne?
Genau, am besten kombiniert man beides, Offline-Backup und Online-Backup, und es spricht schon auch einiges für Online-Backups, weil Internetverbindungen sind mittlerweile so schnell, dass man echt vieles hochladen kann. Speicherplatz ist günstig, man kriegt mit unter 50 GB Speicher geschenkt irgendwo. Mhm. Zum Beispiel dieses Programm Dropbox, da kriegt man nicht so viel geschenkt, aber es ist jetzt auch nicht so teuer, es ist sehr verbreitet und funktioniert super. Da gibt man eben einen Ordner frei und alle Daten darin. In diesem Ordner werden dann automatisch hochgeladen in diese Online-Dropbox und synchronisiert, auch auf Geräten mit Freunden, wenn man das möchte.
Mhm. Eben so eine Mischung aus Langzeit Backup und irgendwie allzeit verfügbar. Dropbox oder ja, die vielen anderen Konkurrenten, es gibt ja tatsächlich viele, viele, viele Anbieter mittlerweile, die haben dann immer, hast du gerade schon gesagt, so ein paar Gigabyte kostenlos. Gibt es irgendwas, was jetzt dagegen spricht, das zu nutzen?
Ja, oft weiß man nicht, in welchem Territorium und in welcher Gesetzgebung diese Sachen laden. Und Edward Snowden, der berühmte Whistleblower, hat schon mal gesagt, Dropbox ist datenschutzfeindlich. Also da lagern die Daten oft in den USA oder sind eine US-amerikanische Firma, und die USA haben aber gleichzeitig eine sehr monströse Überwachungsinfrastruktur, wie es ja auch eben Edward Snowden vor einer Weile schon aufgedeckt hat. Mhm. Im Prinzip kann die NSA einfach dann so durch deine Dropbox browsen und darauf durchgucken, und jetzt ist das Ganze ja in ein paar Wochen alles auch in der Kontrolle eines Mannes wie Donald Trump, und vor dem hätte ich schon einiges zu verbergen, und deswegen probieren wir heute das Verschlüsseln aus, die Daten, die auf Dropbox wandern, werden verschlüsselt.
Mm. Na, Donald Trump hin oder her, es gibt ja dann immer so dieses Totschlagargument von vielen Leuten, die sowas sagen wie, ja, was sollen die denn da reingucken, ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen, sollen sie mal machen.
Das stimmt, finde ich nicht. Ich finde, das ist sogar richtiger Blödsinn. Edward Snowden, nochmal, um den zu zitieren, hat gesagt, zu behaupten, man hätte nichts zu verbergen, ist das Gleiche, wie wenn man behauptet, freie Meinungsäußerung ist ja egal, weil ich habe ja eh nichts zu sagen. Hm. Also jeder hat was zu verbergen und auch das Recht dazu.
Okay. Du hast da ein einfaches Verschlüsselungsprogramm gefunden, das du zusätzlich zu Cloud-Programmen wie eben Dropbox oder Google Drive oder sowas empfiehlst. Das heißt Cryptomator. Was ist das genau?
Also das ist ein kostenloses Open-Source-Programm, das Dateien verschlüsselt, bevor sie dann in diese Cloud wandern. Mit einem möglichst langen, selbstgewählten Passwort. Man kann sogar einen Satz nehmen. Und dann liegen diese Daten eben verschlüsselt bei diesem Anbieter in der Cloud. Und dann ist es auch egal, ob es in den USA ist oder in China oder sonst wo, weil niemand ohne das Passwort damit ernsthaft was anfangen kann mit diesen Daten. Und ich halte dieses Programm wirklich für sehr gut.
Und das heißt auch, die Anbieter, also wie Dropbox oder Google Drive oder sowas, können dann nicht mehr drauf zugreifen, weil wir haben es ja selber verschlüsselt und zwar schon auf dem Rechner oder auf dem Handy oder sowas.
Genau.
Ist aber noch nicht so bekannt, oder?
Es gibt andere Programme, so ähnlich wie die, die heißen BoxCryptor und so weiter, aber dieses Programm ist halt gut, weil es eben Open Source ist und es noch nicht so bekannt ist. Das ist noch ein bisschen so unter dem Radar. Also früher gab es so ein Programm, das heißt TrueCrypt und das ist sehr gut auch zum so verschlüsselte Festplatten erstellen und Dateien. Mhm. Das ist von Entwicklern, die haben sich absichtlich anonym gehalten, vermutlich, also ziemlich sicher, weil sie Angst hatten, bedroht zu werden, da dann eine Hintertür einzubauen.
Von also Geheimdiensten zum Beispiel, ja?
Genau, und das ist wirklich auch geschehen. Also es gab dann ernsthafte Anzeichen dafür, dass die Entwickler sich selbst da so ausgeschlossen haben und gesagt haben, hey, benutzt TrueCrypt nicht mehr. Mhm. Die haben da so Hinweise eingepackt. Es gibt so geheime Anordnungen von US-Behörden, wo dann eben auch die Firmen nicht mehr darüber berichten dürfen, dass sie jetzt angeordnet bekommen haben, dass sie jetzt Überwachung einbauen sollen.
Das klingt irgendwie wie ein Thriller im Kino, aber bei Cryptomator weiß man da, von wem es ist?
Ja, das sind zwei ehemalige Studenten von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die haben mit einem Team von Nerds und Enthusiasten, die wirklich sehr vertrauensvoll und kompetent aussehen, es geschafft, eine wirklich einfach zu bedienende und sehr schicke Software zu bauen. Das ist ziemlich selten.
Ich habe es mal auf dem Rechner runtergeladen, hier so ein hübsches Roboter-Logo. Ich habe es noch nicht installiert, also es liegt jetzt hier noch auf meiner Festplatte rum. Was muss ich jetzt machen? Das ist jetzt hier die Mac-Version. Einfach,
installier mal.
Einfach nur das DMG im Prinzip. Ich agree erstmal genau. Hier irgendwelchen Lizenzbedingungen.
Und genau, das gibt es jetzt für den Mac, aber es gibt es genauso eben auch für Windows und auch für Linux-Rechner und auch für Smartphones. Das finde ich das Gute auch daran, dass dieses Programm eben ziemlich universell ist.
Und wenn ich es jetzt öffne, dann kriege ich ein kleines Bildchen und da ist der kleine Roboter wieder und links steht, klicken Sie hier, um neue Tresore einzufügen.
Genau, perfekt. Also der Tresor ist der sichere Datenspeicher und der erscheint dir dann gleich als zusätzliches Laufwerk, so ähnlich wie wenn du einen USB-Stick reinsteckst, aber eben virtuell.
Okay, jetzt muss ich hier erstmal einen Ort aussuchen, wo ich diesen Tresor speichern soll. Und das in dem Fall wollen wir ja in der Dropbox quasi Files ablegen, richtig?
Genau, du gehst jetzt auf den Dropbox-Ordner und legst da so einen Unterordner an für deinen Tresor.
Okay, habe ich gemacht. Und jetzt kommt hier Passwort und da kommt gleich der Hinweis. Wichtig, falls Sie Ihr Passwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit, Ihre Daten wiederherzustellen. Stresst ein bisschen. Nee. Ne? Aber
stimmt aber,
ist ja auch richtig so. Jetzt ist immer nur die Frage, wie mache ich ein möglichst gutes Passwort, was möglichst komplex ist und was nicht einfach zu knacken ist, was ich aber dann auch behalten kann, ja?
Ein Tipp ist, man kann sich einen Satz ausdenken. Sowas wie, wir basteln jeden zweiten Sonntag bei die Radio Wissen oder so. Und dann nimmt man dessen Anfangsbuchstaben und vielleicht macht man noch eine Zahl mit rein. Also anstatt zweiten Sonntag eine Ziffer 2 und Sonderzeichen am Ende, ein Ausrufezeichen oder ein Hashtag oder was auch immer. Man kann auch noch die Groß-Kleinschreibung variieren und dann würde daraus zum Beispiel großes W, kleines B, J, 2, S, B, D, R, W werden oder so. Je länger und abgefahrener, desto besser natürlich. Und das Gute bei Cryptomator ist, aber du kannst auch den ganzen Satz nehmen. Also das akzeptiert auch fürs Passwort auch Leerzeichen.
Okay, ich nehme jetzt mal die Abkürzung. W, B, J, 2, S,
Psst, jetzt nicht das ganze Passwort verraten.
So. hoffentlich kann ich mir das jetzt merken, ne? Aber okay.
Also im Notfall kannst du es dir die Herleitung im Netzbastel-Podcast nachhören. Wir haben es jetzt gerade schon verraten.
Safe, total safe alles. So, ich gucke jetzt mal gerade, ich muss es nochmal eintippen. So, und jetzt steht hier Passwort erstellen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Und jetzt kommt da nochmal.
Jetzt werden eben dann die Daten, die du angelegt hast, immer mit diesem Passwort verschlüsselt. Ohne das Passwort kann man darauf nicht weiter zugreifen.
Okay. Sind Passwörter denn überhaupt, ich sag mal, generell der Gipfel der Weisheit oder könnte man das auch irgendwie anders machen?
Also die Profis machen das dann auch mit Schlüsselfiles. Das sind wie super, super lange Passwörter. Das ist natürlich noch besser, auch beim E-Mails verschlüsseln, weil man kann natürlich jedes Passwort mit entsprechend Rechenaufwand knacken. Deswegen, je länger und je besser, je mehr Zeichen, desto besser. Man sollte natürlich auch nichts Erratbares nehmen, weil das ist dann ziemlich schnell geknackt. Aber man kann natürlich auch, wenn man will, dann sich irgendwo und bei den Socken zu Hause das Passwort irgendwo chiffriert notieren, das ist vielleicht schon okay, sodass man nicht gleich draufkommt. Aber was man nicht machen sollte, ist dasselbe Passwort bei verschiedenen Diensten einsetzen, weil dann wird Yahoo geknackt und dann ist dein Passwort überall anders auch bekannt. Das wäre nicht so gut.
Ihr merkt schon, wenn ihr irgendwann mal was suchen solltet in Moritz' Wohnung und dadurch Zufall seid, bei den Socken werdet ihr einiges finden, habe ich so das Gefühl. Okay, aber kommt nochmal zu Cryptomator insgesamt. Na, du hast gesagt, das ist Open Source. Das heißt, auf den Quellcode, also den Programmcode dahinter, also so da, wie das Programm programmiert wurde, da kann ja jeder zugreifen drauf, ne? Das klingt jetzt irgendwie nicht so mega sicher.
Das ist aber eigentlich sicherer, weil dadurch überprüft werden kann, ob das Programm sicher programmiert ist oder nicht. Also nicht jetzt von dir und mir, aber von den Oberchackern. Also auf der Seite Reddit haben so Krypto-Experten wirklich ausführlich über diesen Code von Cryptomator diskutiert. Und was die da reden, klingt dann selber wie verschlüsselt, weil die verwenden da Fachbegriffe, da schnackeln die Ohren. Ich verstehe es nicht, aber es klang nicht abfällig, was sie gesagt haben. Und auch die Checker vom CT-Computermagazin schreiben, bombensichere Verschlüsselung bei dem Cryptomator. Es hat auch so einen Innovationspreis von der Computermesse CeBIT gewonnen und so weiter. Und ich habe die auch nochmal gefragt, bei denen, ob der Code unabhängig überprüft wurde bei den Leuten von Cryptomator. Und die haben mal gesagt, ein Teil, der selbstentwickelte Teil, wurde auch einem professionellen Audit unterzogen. Das ist, wenn dann so Experten nochmal drüber gucken. Also ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt, was die da machen bei Cryptomator.
Okay, bedient sich auch gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt hier diesen Tresor angelegt und quasi eingestellt, dass er in meinem Dropbox-Ordner gespeichert ist, also als Verzeichnis. Und wie komme ich jetzt ran an den Tresor?
Also schau mal da, wo jetzt die USB-Sticks oder die Netzlaufwerke in deinem Betriebssystem immer angezeigt werden. Wenn du die reinsteckst, da müsste jetzt noch so ein Laufwerk auftauchen. Das ist der Tresor. Der ist wie so ein Laufwerk.
Tatsächlich, hier steht jetzt Test, sieht aus wie im Prinzip ein USB-Stick oder sowas, genau, ne?
Genau, und alles, was du auf diesem virtuellen Laufwerk da jetzt ablegst, das wird dann eben verschlüsselt sofort von dem Cryptomator und dann wird es von dem Programm Dropbox oder Google Drive, was man halt auf dem Rechner hat, dann eben automatisch ganz normal synchronisiert, aber die können online damit dann nichts anderes anfangen, weil nur du das Passwort hast, mit dem das Ganze verschlüsselt wurde.
Klingt ziemlich perfekt und eigentlich auch ziemlich einfach. Könnt ihr euch auch herunterladen auf den Computer oder aufs Handy. Cryptomator gibt es für so ziemlich eigentlich alle Systeme, ne? Und zumindest in der Computervariante ist es auch kostenlos.
Genau, wobei die um Spenden bitten, habe ich auch gemacht. Ich habe den 10 € gespendet.
Mehr Sport oder mit dem Rauchen aufhören, weniger Fleisch essen oder weniger mit dem Flugzeug reisen. Gute Vorsätze, die halten. Ab und zu auch mal nicht. Wo ihr euch auf jeden Fall dran halten solltet, ist unser guter Vorsatz hier in diesem Jahr, am Anfang dieses Jahres 2017, und zwar Sicherungskopien machen mit unseren digitalen Daten, also Backups. Und wie man die optimal macht, so dass auch kein Donald Trump mehr und keine NSA mehr mitlesen kann, das testen und besprechen wir heute in unserer Neujahrsausgabe unserer Selbermach-Sendung Netzbasteln zusammen mit Netzbastel-Profi Moritz Metz. Moin.
Hallo.
Gerade haben wir das Tool Cryptomator installiert. Das macht sogenannte Tresore, die man dann als Laufwerk auf dem Computer sehen kann und dann quasi da Daten reinwerfen kann. Und die werden dann synchronisiert mit einem Cloud-Speicher wie Google Drive oder Dropbox oder sowas, quasi ohne weiteren Aufwand und landen dann quasi eben so gesichert auf allen Geräten, ne?
Genau, wenn du dann auf deinem Tablet zum Beispiel auch Dropbox installiert hast, dann könntest du da jetzt schon mal reingucken. Guck mal, öffne mal deine Dropbox-App und such den Ordner, den du da für Cryptomator ausgewählt hast.
Genau, das ist der Ordner Test, der ist ja gerade auch erschienen, also wurde wohl gerade synchronisiert. So, und wenn ich jetzt da reingucke, dann sehe ich da eine komische, zwei komische Dateien, mit denen ich nichts anfangen kann.
Ein Ordner heißt D.
Dann gibt es einen Ordner D, da ist ein Ordner 3L drin, da ist dann ein Ordner UK, KQ, N, also eine elendlange Abfolge von Buchstaben und Zahlen. Und
Juhu! Super! Und Erfolg! Das hat funktioniert.
Das hat funktioniert.
Also das ist, klingt jetzt sehr banal, aber genau diese riesigen Zeichensalat-Datensätze bedeuten, dass es funktioniert hat, weil Cryptomator verschlüsselt sozusagen die Dateien, die da hochgeladen werden, aber schon auch die Dateinamen. Also wenn du da Fotos mit Mausi und Spatzi oder geheimes Foto.jpg abgelegt hast, dann
wie ich das immer
werden
so mache,
die da jetzt, genau, dann werden die Passwort.jpg oder so, dann werden die auch schon die Dateinamen verschlüsselt, weil das kann ja auch wichtige Infos enthalten, wie eine Datei heißt.
Das ist ziemlich cool auf jeden Fall und das ist ja der Vorteil von diesen ganzen Cloud-Lösungen eigentlich ja, dass man auch von unterwegs mal auf die Dateien, die man gesichert hat, auch dann wirklich zugreifen kann, also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Geht das jetzt auch, wenn man sie mit Cryptometer verschlüsselt, weil im Moment sehe ich ja nur Datensalat, ne?
Genau, das ist ja nur die Dropbox-App und ja, von Cryptometer gibt es dann eben auch mobile Apps für Android und für iOS, die kosten ein paar Euro und auf dem Handy sind dann sozusagen, hast du die Möglichkeit auch auf deine verschlüsselten Dateien vom Computer zuzugreifen, aber eben alles auch verschlüsselt. Also man könnte jetzt sagen, ja, auf dem Handy sind natürlich streng genommen auch wieder Sicherheitsrisiken dabei, zum Beispiel, weil du das Ganze mit dem Fingerabdruck verschlüsselst oder weil du keine Lust hast, ein 30 Zeichen langes Passwort jedes Mal auf dem Handy einzutippen, aber im Prinzip funktioniert es genauso.
Aber jetzt hast du gerade schon den Fingerabdrucksensor genannt. Hier mein Tablet-PC hat auch so einen Fingerabdrucksensor. Sind die denn jetzt besser als Passwörter? Weil es ist ja quasi mein einmaliger Fingerabdruck, ne?
Ja, schon, aber die lassen sich, wie der Chaos Computer Club immer wieder zeigt, relativ leicht hacken, diese Fingerabdrücke, weil du hinterlässt ja ständig Spuren drauf, entweder auf irgendeinem Glas, aus dem du trinkst, aber natürlich auch auf dem Glasdisplay von deinem Smartphone oder Tablet. Und da brauchen dann die miesen Bösewichte nur einen Fingerabdruck von eben diesem Handy vom Display abzunehmen und können den dann mit so einem Trick, mit einem Laserdrucker, Toner und mit Silikon replizieren. Und zwar so, dass dann auch dieser Körperwärmecheck von diesem Fingerabdrucksensor, der guckt, ob da ein echter Daumen drauf ist, dann auch bestanden wird. Also das ist nicht besonders sicher mit dem Fingerabdruck.
Also heißt, lieber per Passwort, ne? Das heißt, ich richte mal ein und kann in der Zwischenzeit mal fragen, was ist denn mit Telefonbucheinträgen und Kalenderdaten bei Smartphones zum Beispiel? Kriege ich die nicht auch mit Cryptometer verschlüsselt? Das sind ja auch sensible Daten am Ende, ne?
Ja, die sind ziemlich relevant, aber das lässt sich dann zwar gut sichern, also als Backup einfach mal, aber dann landet es eben auch bei Google oder Apple. Apple ist da ein bisschen besser mit Verschlüsseln, aber Google arbeitet ja auch mit den Daten und es sind beides Unternehmen, die US-Behörden unterstehen. Also man kann sich zum Beispiel entscheiden, wenn man jetzt noch mehr gute Vorsätze treffen möchte, seine Kalender und Kontakte oder sowas woanders hin zu synchronisieren. Zum Beispiel zu deutschen E-Mail-Providern wie Posteo oder Mailbox.org. Die beiden haben bei der Stiftung Warentest zuletzt am allerbesten abgeschnitten, weil sie eben auf Datenschutz eben sehr viel Wert legen. Da kann man auch hin synchronisieren, seine Daten, seine Telefonbucheinträge und so weiter.
Und wenn man jetzt zum Beispiel sein Android-Handy komplett sichern will?
Da soll dann eine App ganz gut sein, die heißt Helium, die kostet glaube ich auch nichts, oder die App My Backup. Fotos kann man natürlich einfach auch immer wieder auf den Rechner ziehen, also von dem Handy dann einfach auf die Festplatte ziehen und dann da sichern. Auf jeden Fall am besten nicht einfach blind alles ins Internet laden, weil, aber ich finde auch, dass da Cryptometer noch ein bisschen nachlegen könnte, dass es eben automatisch auch die Fotos, die man dann macht, verschlüsselt.
Okay, so jetzt habe ich die Cryptometer-App auf dem Handy und habe sie quasi an die Dropbox-App angedockt, habe erlaubt, dass der Cryptometer auf Dropbox zugreifen kann und komme jetzt auch auf die Zeichensalatdateien oder ich sperre halt jetzt auf. Ne? Das heißt, ich gebe jetzt wieder das Passwort ein, was wir eben ausgewählt haben. Ihr erinnert euch, dieser lange Satz und dann einfach nur die Zeichen daraus genommen. Funktioniert tatsächlich auch, aber man muss natürlich jetzt immer diesen langen Satz eingeben, also diesen Zeichensalat, an den man sich erinnern muss, damit es dann auch möglichst sicher ist. Ne?
Daran musst du dich gewöhnen, ist halt immer eine Abwägung, ob du nicht vielleicht doch lieber den Fingerabdruck nimmst, aber dann ist halt nicht mehr ganz so sicher.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Du hast ja gesagt, kein Backup, kein Mitleid. Aber gibt es denn trotzdem Wege, dann, ich sag mal, defekte Daten wiederherzustellen, ohne, weiß ich nicht, zu Spezialfirmen zu rennen, die ja meistens sehr, sehr teuer sind, wenn man mal irgendwie eine gecrashte Festplatte hat, die einem runtergefallen ist oder so. Von SD-Karten oder USB-Sticks oder Festplatten, wenn da irgendwie was kaputt geht, kann man da noch irgendwas retten?
Da empfehle ich immer so eine Open-Source-Software, die heißt Photorec, also mit PH geschrieben und da kann man manches retten. Also dieses Programm rettet überschriebene oder defekte Daten von Speichermedien, so gerade so Speicherkarten, dafür ist es eigentlich da und das kann mehr als teure Tools, aber ist eben auch kostenlos und ich habe echt schon einigen Kollegen und Leuten damit geholfen, Aufnahmen und Fotos zu retten. Interessant ist auch, wenn man damit alte Sticks, die man noch irgendwo rumliegen hat, mit 256 Megabyte, so alte Teile, wenn man die damit durchsucht, dann finden sich da Sachen von vor Jahrzehnten so ungefähr. weil nämlich die meisten Dateien beim Löschen auf so Sticks oder Festplatten nicht wirklich gelöscht werden, sondern nur aus dem Inhaltsverzeichnis genommen werden. Und dann sind sie eben für so Programme wie Fotorec wieder herstellbar. Und das wäre auf jeden Fall mein Tipp, wenn man mal Daten verliert, Fotorec.
Okay, ich sage es nochmal, Fotorec ist die Rettung. Wenn man mal irgendwie eine defekte Speicherkarte hat oder irgendwie aus Versehen dann auch mal was gelöscht hat von der Platte, ne? Ich würde sagen,
genau, aber Backups sind besser.
Backups sind besser, erst gar nicht dazu kommen lassen, dass man irgendwie was verliert, was dann weg ist, wenn man auf Löschen gedrückt hat und dann wirklich weg ist. Wie man ordentliche Backups macht und wie man die auch noch verschlüsselt, haben wir heute gelernt von Moritz Metz. Vielen lieben Dank für die ganzen Infos und alle Links zu den Programmen. Die gibt's wie immer bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Das war Netzbastelfolge Nummer 70. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und wünschen einen guten und vor allen Dingen sicheren Start ins neue Jahr und können an der Stelle auch ein bisschen stolz darauf hinweisen, dass es uns jetzt auch als Podcast gibt. Auch alle alten Netzbastelfolgen übrigens könnt ihr nachhören, genau wie jetzt hier Nummer 70, die aktuelle Netzbastelfolge. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr bei uns im Netz auch auf dradiowissen.de. Moritz, mach's gut, hab einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald.
Dir auch, bis bald.
Dradiowissen. Netzbasteln.